Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast hat sich als oberstes Ziel gesetzt, Menschen und Arbeit zusammenzubringen. Mit ihrem umfangreichen Wissen und mehr als 30 Jahre Erfahrung trägt sie maßgeblich zum Erfolg des Vereins FAB bei. Ihre Fähigkeit, innovative Strategien zu entwickeln und umzusetzen, schafft für arbeitssuchende Menschen mit Beeinträchtigung die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und dauerhafte berufliche Integration. Herzlich willkommen, Frau Magister Silvia Kunz, Geschäftsführerin bei FAB.
Danke für die Einladung.
Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir vielleicht doch aufs kommunikative Du über?
Sehr gern.
Perfekt, vielen Dank. Silvia, wie bist du überhaupt in deine Position als Geschäftsführerin bei FAB gekommen?
Ich krieg's dann ein bisschen eine längere Antwort, weil ich schon ein bisschen ein älterer Mensch bin. Sehr untypisch. Ich bin eigentlich eine studierte Lehrerin Germanistik, Geschichte. Und ich habe zu einer Zeit studiert, man glaubt es heute kaum, wo es die Lehrerschwemme gab. Also es war klar, ich studiere diese beiden Fächer und ich werde vermutlich über, damals hat es geheißen, 5 bis 10 Jahre nicht in den Schuldienst kommen. Und ich habe nach dem Studium damals im BBAZ begonnen als Trainerin für Langzeitarbeits-, also für arbeitslose Frauen. Und das war mir relativ jung, Mitte 20, ein völlig neues Berufsfeld. Und letztendlich war mir ja die Thematik mit Arbeitslosigkeit eine relativ neue. Und ich war fasziniert von der Möglichkeit, Menschen ein Stück ihres Lebens zu begleiten und gemeinsam zu versuchen, Strategien zu entwickeln, wie ich mit meinen Fragestellungen, Problemlagen besser zurechtkomme. Ich bin auch heute noch dankbar für die Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich habe nie vorher und nie noch so viel über mich selber auch gelernt, über meine eigenen schwarzen Löcher, über das ich immer wieder drüber stolper. Und ich habe ganz viel an gesellschaftspolitischen Zusammenhängen, an Fragen, wie hängt Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsentwicklung zusammen. Also ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, für mich in eine mir damals noch sehr neue Welt einzutauchen und da viel zu lernen. Und es war mir dann eigentlich relativ rasch klar, dass ich nicht so schnell in die Schule zurückgehen werde. Also auch wie ich dann hätte die Möglichkeit gehabt, habe ich es dann verworfen und habe dann so ein Stück auch diese innerbetriebliche Karriere angestrebt. Also ich habe dann Teilungsleitungen übernommen, Zuständigkeiten für bestimmte Entwicklungen von Maßnahmentypen und dann eben meine erste Geschäftsführung. Also das ist so schrittweise dahingegangen. Eine sehr traditionelle Karriere, die es heute ja nicht mehr so oft gibt. Gell?
Was motiviert dich denn besonders in deiner Position?
In meiner jetzigen Position motiviert mich jetzt nicht mehr diese direkte Arbeit mit Menschen, die habe ich nicht mehr so regelmäßig oder eigentlich gar nicht mehr. Jetzt motiviert mich mehr die Fragen wie kann man Maßnahmen bauen, wie kann man Systeme bauen, wie muss man oder wie kann man Strukturen beeinflussen, dass man die Möglichkeiten, die Lebensbedingungen von Menschen, die benachteiligt sind, was Arbeitsmarktintegration betrifft, verbessern kann. Das heißt, wie verhandle ich mit Beamten, wie verhandle ich mit Politik, wie kann ich Ideen platzieren, wie kann ich schauen, dass sie umgesetzt werden. Das ist das, was ich jetzt wirklich interessant an meiner Tätigkeit finde, das auch immer wieder mit den Kollegen und Kolleginnen intern zu spiegeln, was geht, was brauchen die Leute, woran fehlt's in unserer so reichen Gesellschaft. Das finde ich jetzt die wirklich spannenden Herausforderungen.
Was bietet ihr als FAB konkret Menschen mit Beeinträchtigung an?
Wir bieten konkret Menschen mit Beeinträchtigungen in Oberösterreich an, dass sie bei uns ein Dauerdienstverhältnis begründen, das der Gesetzeslage des Landes Oberösterreich folgt. Oberösterreich ist Chancengleichheitsgesetz, mit diesem Recht auf einen geschützten Arbeitsplatz. Das heißt, wir haben aktuell 600 Menschen im Dauerdienstverhältnis und neben dieser Existenzsicherung ist es der Versuch, Menschen wirklich in der Gesamtheit ihres Lebens auch zu begleiten. Also zu schauen, was brauchen sie, um eigenständig zu wohnen, was brauchen sie, um eigenständig mobil zu sein und wie befähige ich auch Menschen, diese Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wirklich zu leben zu können.
Und welche Herausforderungen siehst du da konkret?
Ich würde gerne auf zwei Ebenen antworten dazu. Das eine sind Herausforderungen auf einer politischen, die Rahmenbedingungen betreffenden Ebene. Da würde ich mir wünschen, dass Durchlässigkeit gewährt wird. Das heißt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auf den ersten Arbeitsmarkt gehen können, sich dort bewegen, aber auch wissen, wenn was passiert, wenn ich es nicht mehr schaffe, wenn in der Firma was passiert, ich kann diesen Schutz, den die oberösterreichische Gesetzeslage bietet, auch wieder für mich in Anspruch nehmen. Das ist so die eine Ebene. Das zweite ist, wirklich daran zu arbeiten oder mit den Menschen mit Beeinträchtigung daran zu arbeiten, dass sie selber die Sicherheit entwickeln, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen und dich auch formulieren können oder sich trauen, diese auch zu formulieren.
Wie förderst du die Entwicklung deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ich fange bei meinem persönlichen Führungsstil an. Ich glaube, dass ich gut Freiräume lasse. Also ich gehöre nicht zu den groß kontrollierenden Vorgesetzten. Und das zieht, glaube ich, auch einen bestimmten Typus an Kollegen an. Nämlich jene, die diese Freiräume auch brauchen, um kreativ sein zu können, um ihre eigenen Potenziale zu entwickeln. Ich glaube, ich bin für jene, die viel Struktur brauchen, oft Irritation. Habe aber auch jetzt über die vielen Jahre gelernt, an Punkten auch klar zu machen, was sind die Rahmenbedingungen, die einfach gelten, also die sozusagen unverhandelbar sind, wie in jedem anderen Dienstverhältnis auch. Aber ich versuche, diese Spielräume zu lassen und damit die persönliche Entwicklung und in dem Arbeitsfeld arbeitet man, weil man zumindest zum Teil idealistisch unterwegs ist. Also wenn man sozusagen was arbeiten möchte, um etwas zurückzugeben oder einen Dienst an der Gesellschaft zu erbringen im weitesten Sinne. Und das, da brauchen die Menschen diesen Freiraum der Entwicklung, auch diesen Freiraum selber gestalten zu können. Das muss man aushalten können. Und gleichzeitig transparent machen, wo sind aber die Rahmen, in denen wir uns bewegen, weil wir ja nicht vor uns hin arbeiten, sondern immer im Auftrag von öffentlichen Verwaltungen arbeiten.
Jetzt hast du schon ein bisschen was von meiner nächsten Frage vorweggenommen. Die wäre, was deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften einer erfolgreichen Geschäftsführerin wären?
Wenn ich das wüsste. Kann es jetzt wirklich nur für diesen im weitesten Sinne sozialen Arbeitsbereich beantworten, glaube ich, weil ich den kenne und da auch die Eigenschaften hoffentlich benennen kann. Anteil habe ich schon gesagt, dass ich glaube, es braucht die Fähigkeit, Spielräume zu lassen und Entwicklungen zuzulassen. Ich erlebe auch Kolleginnen in der Branche, in der Position oder Kollegen in der Branche, in der Position als die eigentlich auch die sind, die Themen weitertreiben, weil ganz für Entwicklungen in diesem Arbeitsfeld nicht in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung passieren, wie das in der Industrie passiert, sondern indem man versucht wahrzunehmen, wo linkswirtschaftliche Problemlagen, was formulieren aber auch zuständige Beamte oder zuständige Politik als Problemlage, die sie wahrnehmen und aus diesem Wahrnehmen sozusagen dieser Problemlagen dann zu schauen, was wären passende Angebote, was wären passende Möglichkeiten für die jeweiligen Zielgruppen, um ihnen einen Schritt weiter zu helfen. Das heißt, auch das ist ein dialogischer Prozess letztendlich. Das heißt, diese Dialogfähigkeit heute für wesentlich, die Fähigkeit auch zuzuhören nämlich sowohl Politikbeamtenschaft, die da Verantwortung tragen, aber auch den Betroffenen selber zuzuhören, weil sehr häufig wissen die Menschen selbst, was sie bräuchten, damit es wieder geht. Das heißt, da auch zu hören, was da kommt an Überlegungen heute für eine große Notwendigkeit.
Welche Ziele hast du dir für FAP gesetzt in der nahen Zukunft?
FAP ist durchaus ein großer Sozialverein. Das heißt, da gibt es durchaus so ein bisschen eine Verantwortungslast für viele Mitarbeiter, ein verlässlicher Dienstgeber sein zu wollen oder einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu wollen. Ich wünsche dem FAP, dass er sich oder den Kollegen und Kolleginnen, dass wir uns die Kreativität erhalten, dass wir uns diese Innovationskraft erhalten und gleichzeitig an der Sicherheit, was wir gemeinsam sind, nämlich ein Sozialverein, der versucht, Menschen ein Stück ihres Weges zu begleiten, damit sie dann wieder gut selbstständig am Arbeitsmarkt sich zu bewegen zu können, dass wir das gut festigen.
Gibt es irgendein Projekt oder eine Initiative, auf die du besonders stolz bist, beziehungsweise mit deinem Team besonders stolz bist?
Wir haben schon ganz viele Menschen mit Behinderungen geredet. Ich mag mir das Thema jetzt lassen. Worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass die Kollegen von mir es wirklich geschafft haben, innerhalb von nicht so vielen Jahren, es waren 15 in Summe, 300 Menschen mit Behinderung, die offiziell als nicht arbeitsfähig gelten, bei 150 oberösterreichischen Firmen ins Dienstverhältnis zu bringen. Und zum Teil sind das Dienstverhältnisse, die dort seit 15 Jahren laufen. Und da zu hören, dass einerseits die Menschen mit Beeinträchtigung zufrieden sind, das als ihre Firma erleben, aber auch von den Firmen zu hören, wie gut der Kollege oder die Kollegin in die Firma eine passt, wie viel sich auch vom Arbeitsklima, vom Verständnis der Mitarbeitenden verändert hat, wenn man einen Menschen mit Behinderung in seinem Team hat. Also das wirkt ja auf beiden Seiten und das finde ich wirklich gute Rückmeldungen.
Was sind die größten Sorgen eines Menschen mit Beeinträchtigung, wenn er in den ersten Arbeitsmarkt eintritt?
Werde ich dem gewachsen sein? Werde ich akzeptiert werden, so wie ich bin? Und das akzeptiert werden spielt sich oft auf so ganz banalen Ebenen ab. Also werde ich zur Weihnachtsfeier eingeladen, nimmt man mich mit, wenn man nach der Arbeit was trinken geht, finde ich dort Freunde. Wir alle gingen ja nicht nur arbeiten, weil wir dort 8 Stunden verbringen wollen und Geld verdienen, das auch, aber wir gehen ja auch arbeiten aufgrund der sozialen Funktion, die das hat. Das heißt, wenn diese soziale Einbindung nicht funktioniert, dann werde ich mich dort nicht wohlfühlen. Und da gibt es durchaus Sorge der Menschen mit Beeinträchtigung, ob das wohl gut funktioniert.
Was würdest du jungen Frauen raten, die eine Karriere in der Geschäftsführung anstreben?
Dass sie das tun sollen. Dass sie das tun sollen, dass sie sich nicht abschrecken lassen. Red mir jetzt schon ein bisschen leicht, weil ich ein bisschen öder bin, aber ich habe meine erste Geschäftsführungsfunktion übernommen, jetzt in einem kleineren Verein damals. Da war meine Tochter ein halbes Jahr. Und ich habe wirklich, ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde, ob meine Familie das mittragen wird und letztendlich auch, ob ich meiner Tochter schade mit relativ schnell wieder ich bin nach dem Mutterschutz wieder arbeiten gegangen und zwar Teilzeit, aber doch. Und ein bisschen ein Preis ist schon dran. Ja, also ich habe über viele Jahre mir gedacht, ich kann mir gerade aussuchen, wohin ich mir ein schlechtes Gewissen habe, ob es meiner Tochter gegenüber ist oder der Arbeit gegenüber. Heute im Rückblick denke ich immer, für mich war das richtig. Ich habe keine Idee von mir als Hausfrau und Mutter über viele Jahre gehabt. Also ich wollte auch sehr schnell wieder einsteigen. Und wenn ich jetzt auf meine Tochter hinschaue, denke ich immer, es ist gut gegangen.
Silvia, jetzt ist deine Tochter ja erwachsen. Wie findest du den Ausgleich zwischen deiner beruflichen Tätigkeit und deinem Privatleben?
Ich bin eine Leserin. Ich glaube, ist noch das Erbe meiner Ausbildung ein Stück. Also ich lese sehr viel Belletristik. Bin durchaus jetzt nicht regelmäßig, weil ich das während der Arbeit, also ich kann es nicht gut in meinen Arbeitstag integrieren, aber grundsätzlich jemand, der sich auch gern sportlich betätigt. Ich gehe gern Radfahren, ich bewege mich gern draußen. Je älter ich werde, desto mehr zieht es mich zu meinem kleinen Garten. Das heißt, so an der Erde umzupfen und im Frühling schauen gehen, was da beginnt zu blühen oder was da beginnt zu wachsen, das hat schon was mit Erden. Also ich verstehe es aber auch erst im Alter, das ist nichts, was ich mit 20 gehabt habe. Ansonsten ist es ein relativ unaufgeregtes Leben, glaube ich.
Welches Buch liest du denn gerade?
Jetzt gerade lese ich die Biografie des Herrn Oppenheimer. Ich habe es mir nicht im Kino angeschaut, sondern habe mich dazu entschieden, die Grundlage für den Kinofilm, das ist ja Biografie, die Biografie zu lesen.
Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
Ich glaube, ich gehöre wirklich zu den glücklichen Menschen, die sagen, ich würde sehr vieles wieder so machen. Nicht alles, aber sehr vieles.
Silvia, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Empathiefähigkeit, also die Fähigkeit, andere Menschen wahrzunehmen, in dem, was sie ausmacht, in dem, was sie umtreibt, in dem, was sie beschäftigt, und die dann dazugehörige Rücksichtnahme. Beziehungen, das ist mal ganz ein wichtiger Wert, Beziehungen so zu gestalten, nämlich wirklich bewusst so zu gestalten, dass man sie nächsten Tag auch wieder gut in die Augen schauen kann. Also ich versuche wirklich sehr sorgsam mit vielen Beziehungen umzugehen. Ich merke das ein Wort, die umgekehrt. Ja, jetzt habe ich erst zwei, gell? Da komme ich gerade vor wie in einem Vorstellungsgespräch zu. Meine drei Werte da jetzt gerade bei euch. Ja, und wie jeder, ich mag, dass den Menschen rund um mich gut geht, gell? Das ist was mir wirklich auch wichtig ist, ja.
Könntest du jetzt ein Statement abgeben, ein kurzes Statement zu einem Thema deiner Wahl? Was würdest du jetzt sagen?
Ich bleib bei dieser Beziehungs- und Rücksichtsnahme-Geschichte. Ich würde mir manchmal wünschen, in diesem Tempo, in dem wir leben, in dem wir die Gesellschaft aufgeregt erlebe und verunsichert erlebe, es gibt ja viele Gründe dazu, würde ich uns allen ein Stück wünschen, einmal durchzuschnaufen und einmal durchgeschnauft und gelassener wieder in die Welt hinauszugehen.
Meine letzte Frage nun, Silvia, was stimmt dich zuversichtlich?
Wenn ich muss da jetzt wieder auf die Jungen schauen, ja. Jetzt weiß ich schon, dass ich da rund um die Freunde und Freundinnen meiner Tochter nur einen Teilausschnitt wahrnehme. Aber ich erlebe da eine wirklich sozial engagierte, reflektierte nächste Generation. Also ich könnte nicht in dieses Lied, dass die Jugend immer schlimmer wird, dass wir schon seit Sokrates singen, das, wie wir wissen. Ich könnte das in das nicht einstimmen. Ich erlebe sie wirklich sehr rücksichtsvoll aufeinander, auf das, wie sie auf die Welt schauen. Das stimmt mir durchaus zuversichtlich. Ja.
Das waren sehr schöne Abschlussworte, Silvia. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke dir für die Einladung, danke für das Gespräch.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.